Ja, in diesen Tagen wird in allen Nachrichten und Medien ja von dieser Finanzkrise geredet, die die ganze Welt erfasst hat. Und ja, dabei gibt es auch viele trostreiche Informationen, um die Leute ruhig zu stellen, zu halten. Fachleute sagen, das ist noch lange nicht das Ende, das wird noch viel schlimmer. Aber unbesehen davon, wenn es um Gewinn und Verlust geht, dann ist uns unser Aktienpaket, falls du eins hast, völlig egal. Wir haben unsere Aktien ja an einer anderen Stelle. Davon wollen wir heute sprechen. Es geht auch nicht um bei dem Thema Gewinn und Verlust um diese Geldmittel oder materiellen Dinge, sondern im Gesamtzusammenhang dieser Verse, Philipper 3, Vers 7 bis 14, im gesamten Kapitel 3, wird deutlich, dass Paulus hier nicht so sehr von diesen materiellen Dingen spricht, sondern von religionsgesetzlichen Dingen. Das heißt, die Verluste, die Gewinne, die er, steht ja hier im Plural, die Gewinne, die er hatte und als Verlust betrachtet, resultierten aus seiner Herkunft als Pharisäer. Er war der eifrigste seiner Generation, sagt er. Er war der Beste im Gesetz. Er hat alles gemacht, was die Überlieferungen der Väter gefordert haben und hatte Ansehen. Und dann sagt er, alles das habe ich als Verlust betrachtet. Es geht also hier nicht in erster Linie um Geld. Das gehört dazu, das ist eine Randerscheinung, wenn es um Verluste geht, sondern hier geht es in erster Linie um religionsgesetzliche Vorteile oder Dinge, die wir aufgedrückt bekommen von einer Religion, wenn wir denn zu einer gehören würden. Und all das lehnt er ab und sagt, ich habe da etwas viel, viel Besseres. Und darum geht es heute. Ja, wir schauen uns die Verse wieder der Reihe nach an, wie wir das gewohnt sind. Und in Philipper 3, Vers 7 sagt er deshalb, doch was auch immer mir Gewinne waren, diese habe ich um Christi Willen als Verlust betrachtet. Er war dabei nicht der Einzige, der so gedacht hat. Er war auch nicht der Einzige, der darüber geredet hat. Vor ihm hat schon Jesus in seinen irdischen Tagen seinen Jüngern das ins Stammbuch geschrieben. In Matthäus 16, 26, wir müssen nur kurz lesen, die anderen Verse, die ich noch heute lese, da nehme ich mir mehr Zeit, die kannst du vielleicht mit aufschlagen in deiner Bibel, wenn du willst. Aber Matthäus 16, 26 sagt er, was hat der Mensch für einen Nutzen, wenn er den ganzen Kosmos gewinnt? Frage, ne? Was hat er für einen Nutzen? Eigentlich keinen, aber er fügt dann noch hinzu, wenn er dabei seine Seele verliert. Fragezeichen. Oder was wird ein Mensch geben als Eintausch für seine Seele? Also wenn du die haben willst, was bezahlst du dann dafür? Ja, schon in den Worten wird deutlich, sowas geht nicht. Also unsere Seele, unser Zentrum, unsere Persönlichkeit, das wesenhafte Sein überhaupt, ist gegen nichts einzutauschen. Und wir können, auch wenn wir alle Börsennotierungen dieser Welt, unsere eigenen, unsere Seele damit nicht erhalten. Es spielt also überhaupt keine Rolle für das, was die Bibel, was der Herr Jesus, was Paulus, was alle Apostel, was durchgängig im Neuen Testament und auch im Alten, werden wir gleich noch sehen, das, was da alles als Nutzen hingestellt wird, nämlich der geistliche Nutzen, ist mit nichts aufzuwiegen. Ja, jetzt sagst du, das kann man so leicht sagen, ne? Wenn du kein Geld hast, kannst du auch nichts zu essen kaufen. Ja, Gegenantwort, schon im Alten Testament steht, ich habe den Gerechten nie nach Brot suchen sehen. Wir haben über Erstattung gesprochen, wir haben über Autarkie gesprochen hier schon. Die Autarkie, das heißt die Unabhängigkeit des Glaubenden von Menschen in Abhängigkeit von Gott. Dass sogar so weit geht, dass du dein Leben in dieser Unabhängigkeit aufgeben kannst, hier und jetzt, wenn das nötig wäre. Also all das gehört dazu. Und wenn wir diesen Kontext, diesen Zusammenhang auch im Philipperbrief erkennen, dann stellen wir fest, Paulus ist ganz klar darauf orientiert, auf das, was die Bibel denen verheißt, die Gott glauben dürfen. Und wenn wir Gott glauben dürfen, dann dürfen wir auch die Argumentation des Paulus in unser Leben hineinnehmen und keine Angst vor morgen haben. In Galater 2, Vers 16, einer meiner Lieblingsverse, den kennt ihr ja auch schon hinreichend, macht Paulus das ja deutlich, weil gerade die Galater in der Gefahr standen, jetzt wieder zurückzufallen in dieses Gewinnstreben der Religion, nämlich religionsgesetzliche Voraussetzungen als heilsnotwendig zu betrachten. Deswegen sagt er, wir nehmen aber wahr, wir, die glauben, dass Gott treu ist, wir nehmen wahr, dass ein Mensch nicht aus Werken des Gesetzes, seiner Religion, gerechtfertigt ist, wenn nicht durch Treue Christi Jesu. Ja, und deswegen glauben auch wir an Jesus, sagt er dann, ganz klar, weil er hat die Voraussetzung geschaffen. Und damit wir aus der Treue Christi gerechtfertigt werden, aus seiner Treue, nicht aus meinen religionsgesetzlichen Werken. Denn aus Werken des Gesetzes wird kein Fleisch gerechtfertigt, sagt er hier. Und das ist die Botschaft des Wortes. Das ist nichts Neues. Das ist überhaupt nichts Neues. Wenn wir mal bei Hebräer Kapitel 11 nachschauen, da haben wir die Glaubenshelden aufgeführt, so werden sie gerne genannt. Die haben ja auch geglaubt, weil Gott ihnen das geschenkt hat. Die waren weder Helden im Sinne, im volkstümlichen Sinn, noch waren sie besser als wir. Das waren Menschen wie du und ich. Und jetzt könnte ich sagen, ich sage dir, das klingt sehr vermessen, aber aus Gesamtkenntnis der Schrift können wir sagen, dass auch heute genau das, was hier beschrieben wird, in Hebräer Kapitel 11, auch noch möglich ist und möglich war. Wir brauchen nur an Verfolgungszeiten zu denken, die auch hier in Deutschland schon gewesen sind, dass Menschen die geistlichen Dinge als wichtiger erachten als den materiellen Wohlstand, auch den leiblichen. Und hier heißt es in Versen 24 bis 26 von dem Mose, heißt es, im Glauben weigerte sich Mose als Großgewordener, er war erwachsen, ein Sohn der Tochter Pharaos geheißen zu werden und zog es vielmehr vor, Übles zu haben zusammen mit dem Volk Gottes, als einen befristeten Genuss der Verfehlung zu haben. Da er die Schmach des Christus als größeren Reichtum einstufte als die Schätze Ägyptens, denn er blickte davon weg zu der Belohnung. Die Schmach des Christus, also ein verachteter Christ zu sein, müssen wir heute übersetzen, ist als höherer Reichtum einzustufen als alle Schätze Ägyptens, alle Schätze dieser Welt, alle Börsennotierungen, egal wie du das nennen willst. Also das ist ein Markenzeichen treuer Diener aller Zeiten, dass sie ihr Vertrauen auf ihren Gott gesetzt haben. Jeder in seiner Heilsordnung, zu seiner Zeit. Und da ist kein Unterschied. Alle haben gleich gehandelt. Und jetzt ist die Frage erlaubt an uns, wie betrachten wir diesen Satz? Ich habe alles als Verluste eingestuft, was mir früher Gewinne waren. Ich könnte jetzt von mir erzählen, ich war ein angesehener Versammlungsleiter und Prediger. Jeden Sonntag haben 100 Leute auf mich gehört. Und. Also da gibt es noch eine ganze Reihe von angesehenen Dingen zu berichten. Ich habe Versammlungen organisiert mit 10.000 Leuten, habe die Gelder überwacht und alles hin und her. Also ich hatte wirklich einen guten Posten. Und das... Ja, ihr wisst ja, wovon ich rede. Aber wenn ich da heute dran denke, der Unterschied, der Gewinn von heute zu dem Gewinn von damals, ist genau das, was Paulus hier sagt. Das kannst du alles vergessen. Das ist alles Schall und Rauch. Nichts, aber auch gar nichts. Und deswegen sagt er im Vers 8, ja, die logische Schlussfolgerung, In der Tat betrachte ich auch alles als ein Verlust zu sein. Warum? Um des Überragenden der Kenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich das alles verlustig ging und als Abfall betrachte, auf das ich Christus gewinne. Ja, also, die überragende Kenntnis Christi Jesu ist mehr wert als alle Posten dieser Welt, als alles Ansehen in dieser Welt, als alles, was dir eine Religion bieten kann. Es ist viel, viel mehr wert. Und dazu möchte ich mal aus dem Gebet des Paulus im Epheserbrief etwas lesen. Epheser 3, Vers 19. Ist nichts Unbekanntes, aber wichtig. Paulus war ja einer, der das auch erlebt hat. Und jetzt müht er sich und will, dass die Glaubenden, die ihm zuhören und mit denen er Kontakt hatte, das auch verstehen. Und sein Gebet in Epheser 3, Auszug aus Vers 19, da sagt er, er will, dass sie, nämlich die Glaubenden, kennen oder zur Kenntnis nehmen, was die Kenntnis überragt, nämlich die Liebe des Christus, auf dass ihr vervollständigt werdet hinein in alle Vervollständigung Gottes. Da gibt es was, was die Kenntnis Christi noch überragt. Philipperbrief sagte, diese überragende Kenntnis ist mir so viel wert, dass ich alles als Abfall betrachte. Und im Epheserbrief sagt er dann, diese Kenntnis wird noch überragt von der Liebe des Christus. Also die Kenntnis Christi und die Liebe Christi ist ja in einer Person vereint. Wenn du also diesen Christus hast, wenn er in dir ist und du in ihm, haben wir auch schon ausführlich darüber gesprochen, dann hast du beides, dann hast du die Kenntnis Christi und diese überragende Liebe. Was auch Paulus den Korinthern im 13. Kapitel, ohne diese Liebe ist alles nichts. Da steht alles. Da kannst du alles wissen, allen Reichtum besitzen, kannst der tollste Prediger sein, das nutzt überhaupt nichts. Es ist alles nichts, ohne diese Liebe. Und deshalb, nochmal Epheser 4, Vers 13, das Ziel. Hier wird das Ziel ja definiert von Paulus. Und jetzt müssen wir genau hingucken, was da steht. Was ist das Ziel der Glaubenden, die diesen Reichtum haben, die diese Kenntnis Christi haben, die diese überragende Kenntnis plus diese Liebe haben? Er sagt in Epheser 4, Vers 13, das Ziel ist, dass wir hingelangen, alle, in die Einheit des Glaubens, steht hier, ich sag mal der Treue, und der Erkenntnis des Sohnes Gottes in den vollendungsgemäßen Mann, in das Vollmaß des Wuchses der Vervollständigung des Christus. Das ist ein Vers, über den man nochmal lange nachdenken muss, aber kurz gesagt, es geht hier um die Einheit in der Treue und Erkenntnis des Sohnes Gottes. Es geht nicht darum, dass wir alle in allen Lehrpunkten einer Meinung sind. Wenn jemand seinen biblischen Standpunkt auch belegen kann mit der Schrift und du kommst zum anderen Ergebnis, ist völlig in Ordnung. Aber was die Treue und die Erkenntnis des Sohnes Gottes betrifft, da sind wir uns einig. Und ich kann aus jüngsten Erfahrungen berichten, dass auch es messianische Christen gibt, die für Jesus brennen mit einem ganz fröhlichen Herz. Und ich habe das erlebt, auch wenn ich mit ihren Lehrpunkten nicht mit allen einverstanden bin. Sie sehen manches anders, auch ein wenig rückwärtsgewandt zum Teil. Aber die Liebe zu Jesus, die Treue in Christus ist ganz deutlich zu spüren. Und wir müssen aufpassen, dass wir diejenigen, die so sehr am Wort hängen, ich gehöre ja dazu, nicht den Fehler machen, dass wir den anderen am Ende den Glauben absprechen, nur weil sie im Wort nicht so gut Bescheid wissen wie wir, aber trotzdem eine tiefe Liebe zu Christus haben. Sie haben die Treue des Herrn in ihr Leben hineingenommen und das hat mich sehr beeindruckt. Ja, und wenn Paulus hier davon spricht, dass das ein Gewinn ist, dann redet er im ganzen Kapitel davon. Er hat schon im ersten Kapitel des Philipperbriefes gesagt, das Leben ist mir Christus im 21. Vers. Das Leben ist mir Christus und das Sterben ist mir Gewinn. Also sein gewinnorientiertes Denken geht immer zum Ziel, immer zu dem Christus. Ob er das hier während seines irdischen Lebens macht oder ob er schon dran denkt, durch die Tür ans Licht zu gehen, hinaufgelöst zu werden, wie er es im Vers 23 nennt, Philipper 1, 23, er hat Lust, hinaufgelöst zu werden. Also sein ganzes Leben und Streben dient alleine diesem Ziel. Dient zu Christus und das nicht erst irgendwann mal, sondern heute und hier und jetzt schon in sein Leben wesenhaft hineinzunehmen. Und ich denke, das können wir bei Paulus lernen, aus diesen Versen, dass wir, egal was uns begegnet, alles als Verlust einstufen können. Dazu gehört auch die leibliche Gesundheit. Die dürfen wir nicht außer Acht lassen. Unsere körperliche Gesundheit darfst du als Verlust betrachten, gegenüber dem Gewinn des Christus. Und das ist, denke ich, auch ein Trost für all jene, die damit Mühe haben. Und ich glaube, richtig gesund ist sowieso niemand von uns. Irgendwo knackt es immer. Aber es kann auch mal mehr oder weniger sein. Und dann denke daran, auch dieses Gesundheitsstreben, was eigentlich falsch ist, solange es keine Religion wird, ist eigentlich als Verlust zu betrachten. Denn in dem Zielkörper, den wir anstreben, wird das alles keine Rolle mehr. Und natürlich musst du jetzt nicht hier leben, sodass du deinen Körper schädigst. Wir achten auf unsere Gesundheit, keine Frage. Aber es dürfte nicht zur Religion werden. Ja, im Vers 9, Philipper 3 sind wir immer noch. Da sagt er dann weiter, was sein Ziel noch ist. Er sagt, ich möchte in ihm gefunden werden, in dem Christus. Indem ich nicht, ganz wichtig, meine Gerechtigkeit habe, die als Gesetz ist, sondern die Gerechtigkeit durch Treue Christi, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund der Treue. Das ist ein ganz wichtiger Vers. Denk wieder an die Religionsgesetzlichkeit. Paulus sagt, ich will in ihm gefunden werden und es geht nicht mehr um meine Gerechtigkeit. Er war ja ein ganz Gerechter. Übrigens, wir früher auch. Ne? Wir waren die gerechtesten Leute auf dieser Erde. Und alle, die nicht so waren wie wir, die würden für immer vernichtet. Das war mein Glaube. Und heute weiß ich, dass das alles nicht stimmt. Aber ich kann dem Paulus nachempfinden. In seiner Religion war er der Gerechteste. Er hat alles gemacht. Und jetzt sagt er, meine Gerechtigkeit, die kannst du vergessen. Also meine Gerechtigkeit wirkt niemals die Gerechtigkeit Gottes. Das ist die Botschaft. Du kannst noch so gerecht sein, das nützt dir gar nichts. Meine Gerechtigkeit, wir gucken mal beim Römerbrief, schon lange bevor er diese Worte im Philipperbrief geschrieben hat, war dem Paulus das klar gemacht worden vom erhöhten Herrn in Römer 3. Da fängt es ja an mit der Rechtfertigung. Und in Römer 3, im Vers 20, da heißt es schon, weil als Gesetzeswerk kein Fleisch für ihn gerechtfertigt werden wird, denn durch Gesetz ist Erkenntnis der Verfehlung. Vorher sagte, wir nehmen aber wahr, dass so vieles, wie das Gesetz spricht, es zu denen spricht, die im Gesetz sind, auf dass jeder Mund verstopft werde und der ganze Kosmos unter Gericht Gottes gerate. Also die sind alle gleich. Er hat ja hier Kapitel 1 die Nation verurteilt, 2 die Juden, Kapitel 3 die Leibesgemeinde. Also sind alle gleich und deswegen kommt auch Gerechtigkeit nicht aus Fleischeswirken. Also es nutzt ja nichts, ist die Botschaft schon in Römer Kapitel 3. Wir lesen gleich noch 2, 3 Verse daraus. Also wir lernen hier, dass wir uns auf unsere Werke und unsere Gerechtigkeit überhaupt nicht stützen können. Und wenn du mal ganz logisch denkst, Gottes Gerechtigkeit, sagt er hier. Gerechtigkeit aus Gott. Wie kann Gerechtigkeit aus Gott kommen, weil ich an Jesus glaube? Das muss mir mal einer erklären. Also in den normalen Bibeln heißt es ja, die Gerechtigkeit aus Gott kommt durch meinen Glauben an Jesus. Also ich weiß ja nicht, wie du dabei empfindest. Das ist so wie in der Religion, in der ich früher war. Gott konnte froh sein, dass es mich gab, weil dann hat er einen mehr gehabt, der ihm treu war. Sonst hätte wieder einer gefehlt. Also die Gerechtigkeit aus Gott kommt, weil ich so doll bin. Und da bleibt mir heute die Spucke weg, wenn ich an sowas nur denke. Und das steht ja auch nicht hier, sondern Philipper 3,9 heißt ja, sondern durch die Treue Christi kommt die Gerechtigkeit aus Gott. Aufgrund seiner Treue. Er war treu. Deswegen bin ich heute gerecht. Nämlich in ihm, nicht ich für mich. Also meine Gerechtigkeit kannst du vergessen, deine auch. Ich sage das ganz deutlich, auch wenn dir das vielleicht nicht gefällt. Aber ich bin sicher, dir gefällt es. Und wenn wir an die Worte Jesu denken, in seinen irdischen Tagen, er hat das immer angeprangert. Er hat immer gesagt, dass eure Werke, die kannst du vergessen, die nutzen gar nichts. Und er machte auch deutlich, dass die Gerechtigkeit der Menschen damals eben aus solchen Werken kam. Da gab es rituelle Waschungen. Ich habe das auch jetzt in Israel gesehen, die vielen Reinigungsbäder, was es alles gab, die Zeremonien da drumherum, dass die Frommen jetzt da nach Kirchen draufbauen und nach dem Götzendienst draus machen, das ist ja noch schlimmer. Also die heute sind noch schlimmer wie die damals, habe ich das Gefühl. Also da ist viel, viel aus den Überlieferungen heraus beachtet worden. Das, sagt Jesus, zählt alles nicht. Und heute ist es genauso. Und du brauchst ja nur in deinem Leben nachzuforschen, woher du kommst, aus welcher Religion, Gemeinde oder wo du heute noch bist. Gibt es da Ansätze? War das so, dass eben das Organisationsdenken wichtiger ist als der einzelne Mensch? Dann bist du in einer Religion. Und das Beste ist, man geht da raus. Weil, was hat Paulus gesagt? Das sind alles Verluste. Die gehen uns heute nichts mehr an. Ja, also die Gerechtigkeit, das Gott nochmal Römer 3, damit wir das auch noch ganz frisch im Sinn haben. 21 und 22, dann die nächsten Verse, 20 haben wir schon gelesen. Da sagt er, nun aber ist ohne Gesetz, nämlich ohne Religionsgesetz, Gottes Gerechtigkeit offenbart worden, bezeugt von dem Gesetz und den Propheten, die haben davon geredet. Gottes Gerechtigkeit aber durch Treue Jesu Christi, nicht durch Glauben an Jesus, kannst du ändern, durch Treue Jesu Christi hinein in alle, die glauben, denn es ist kein Unterschied, denn alle verfehlten und ermangeln der Herrlichkeit Gottes, eben deswegen, weil sie alle gleich sind. Gott ist doch gerecht. Kein Mensch kann durch eigene Werke die Gerechtigkeit Gottes wirken. Und er hat vorher gesagt, Nationen, Juden und Leibesgemeinde, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Und deswegen ist es ein Geschenk. Und deswegen sagt er im Vers 26, dass es darauf ankommt, nämlich auf die Gerechtigkeit Gottes. Es geht um den Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Frist, dass er gerecht sei, nämlich Gott, und den rechtfertige, der aus der Treue Jesu ist. Nochmal ganz langsam. Die Gottesgerechtigkeit ist notwendig, dass die erwiesen wird, nämlich in dem Opfer des Sohnes, in der Treue des Sohnes, damit er jetzt Nationen, Juden, Leibesgemeinde, jeden gerecht machen kann, ohne selber ungerecht zu werden. Also es geht um den Erweis seiner Gerechtigkeit aus dem Opfer des Christus. Und wenn das passiert ist, dann kann er jeden gerecht machen, ohne selber ungerecht zu sein. Und deswegen nutzt dir dein Glaube an Jesus gar nichts, wenn er nicht in Christus vorher die Voraussetzung dafür geschaffen hätte. Und das ist das, was Paulus hier anspricht in Philipper 3,9 und sagt, meine Gerechtigkeit, vergiss es, nutzt nichts, sondern es geht alleine um die Treue Christi, die die Gerechtigkeit Gottes gewirkt hat. Und deswegen lernen wir im 1. Korinther 1,30, dass er unsere Gerechtigkeit ist. Der Vers ist bekannt. Aber mir ist noch ein anderer wichtig, schon im Alten Testament, in Jeremia 23, Verse 5 und 6, wird etwas gesagt. Ich will nur den Kern zitieren hier. Prophetie auf Christus. Der Spross Davids, das ist Jesus in der Prophetie. Und wie wird er genannt? Der Spross Davids, hebräisch Yahweh, Zidkenu, also Yahweh unsere Gerechtigkeit. Jesus hat den Namen Yahweh, Jehova, egal wie du das aussprechen willst, unsere Gerechtigkeit. Wer ist denn das dann? Er spricht in Jeremia 23 von Christus. Und dieser Christus ist Gottes Gerechtigkeit, unsere Gerechtigkeit, gegründet im Namen Gottes. Das ist es. Und wie? Aufgrund der Treue des Sohnes, wie Römerbrief, Philipperbrief, Galaterbrief immer wieder deutlich machen. Und deswegen sagt ja Paulus, als er anfing in seiner irdischen Verkündigung, schon in Römer 1, Vers 17, hat er dieses Evangelium definiert, weil ihn der erhöhte Herr, nachdem er nach Damaskus unterwegs war, vielleicht lesen wir das nachher noch, ihn die Augen geöffnet hat. Und da sagte er im Römer 1, Vers 17, die bahnbrechenden Worte, er sagt, denn Gerechtigkeit Gottes ist in ihm enthüllt aus, in dem Evangelium, enthüllt aus Glauben oder Treue, hinein in Glauben oder Treue, so wie geschrieben steht, der Gerechte aber wird aus Glauben leben. Habakkuk 2,4, das ist ein Zitat aus dem Alten Testament. Und da sagt Paulus hier, der Habakkuk hat schon gesagt, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und es ist interessant, wenn du die Grundtexte studierst, im Hebräischen und auch die Septuaginta mit die Übersetzung dann, die erste Griechische aus dem Grundtext, wird deutlich, dass die Ausleger damals das verstanden haben und haben gesagt, der Glaube, von dem hier die Rede ist, oder die Treue, das ist Gottes Treue in dem Prophet, in dem vorhergesagten Messias. Das war denen klar. Jetzt frage ich mich nur, warum das heute keiner mehr glaubt, warum das heute keiner mehr in seine Bibel schreibt, warum das heute wegübersetzt wird und die Glaubenden in dem Scheinglauben gelassen werden, dass ihr Glaube sie rettet. Es ist eine Schande, dass das passiert ist. Gott hat zugelassen und genehmigt. Ich muss mich darunter beugen. Zum Glück gibt es ein paar Bibeln, die das richtig machen. Also, das Evangelium, Römer 1, Vers 17, gründet sich in der Treue. Es ist aus der Treue hinein in die Treue. Auch darüber haben wir hier schon fast gehört, es ist noch schon lange her. Also, wichtig immer wieder und immer wieder ist bei Paulus, dass er deutlich macht, und jetzt lese ich noch Römer 4, Vers 5, hätte ich fast vergessen, da steht ein ganz ketzerisches Wort, Römer 4, Vers 5, das kannst du keinem vorlesen, der nicht in diesem Denkschema ist wie wir, nämlich die Bibel wörtlich zu nehmen. Römer 4, Vers 5, halte ich fest. Also, dem Nichtwirkenden aber, also der nichts tut, der aber an den glaubt oder dem treu ist, der den Gott Unehrenden, gottlos steht wahrscheinlich in deiner Bibel, den Gott Unehrenden rechtfertigt, wird seine Treue zur Gerechtigkeit gerechnet. Hier geht es um Abraham, weil den ganzen Vorgang geschildert, in Verbindung mit Abraham, wie der gerecht geworden ist. Gott rechtfertigt, wen denn? Den, der an Jesus glaubt. Nee, das steht nicht hier. Den, der Gott nicht verehrt, den Gott Unehrenden, gottlos wahrscheinlich in deiner Bibel, auch nicht falsch. Also der Gottlose, der Gott Unehrende, der Ungläubige wird gerechtfertigt, steht hier. Nicht der, der selber gewirkt hat und sagt, ich glaube an Jesus, jetzt werde ich von Gott gerechtfertigt. Ich habe mich bekehrt. Ich habe so und so viele in die Wahrheit gebracht. Das haben wir früher gemacht, ohne zu wissen, was die Wahrheit ist. Also, verstehst du, mein Handeln ist da völlig außen vor. Gott rechtfertigt den, der nicht glaubt. Wann hat er das gemacht? Heilsgeschichtlich denkend, natürlich auf Golgatha, vor 2000 Jahren. Da sind sie alle hineingenommen. Und deswegen kann er jetzt, und das lernen wir dann in Römer Kapitel 9, jetzt kann er lieben und hassen, er kann erbarmen und verhärten, er kann alles machen. Warum? Weil er in Christus dafür bezahlt hat und weil er jetzt in diesem Schauspiel für die Engel sich das alles leisten kann. Er ist gerecht aufgrund der Treue Jesu. Mein Glaube ist da völlig nachgeordnet. Ich durfte glauben, dass er das so macht. Ich darf glauben, dass er mich gerecht gemacht hat. Ich darf glauben, dass meine Werke, meine Gerechtigkeit überhaupt nichts gelten. Das darf ich glauben. In ihm ist das alles passiert. Und deswegen Vers 10, Philipper 3, wir sind noch dort. Was ist das Ziel, was er hier definiert? Er sagt, um ihn zu kennen, nämlich den Christus, und die Vermögenskraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, gleichgestaltet werdend seinem Tod. Jetzt kommt ja diese schwierige Stelle mit der Auferstehung. Das ist aber heute nicht mein Thema, ich will das trotzdem am Rande mit erwähnen. Hier geht es also darum, dass er sagt, das Ganze ist passiert und ich erachte alles als Verlust und es geht um die Treue des Christus, um auch zusätzlich noch die Dynamis, die Vermögenskraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu kennen. Ja, der ist aber mutig, also Paulus. Jetzt will er doch den gleichen Weg gehen, den auch sein Herr gegangen ist, der Christus. Ob ich das so will, weiß ich gar nicht. Da muss ich ernsthaft nachdenken. Also, wir lesen gleich noch zwei Verse, wo auch der Paulus ja gewusst hat, wie der Weg des Glaubens geht. Aber vorher noch ist wichtig, dass wir erkennen, die Leibesglieder, nicht nur der Paulus, sondern auch die Leibesglieder leben nach 2. Korinther 13, Vers 4, aus der Dynamis Gottes. Also das ist sowieso alles, was wir leben, alles, was wir machen, geschieht aus der Vermögenskraft Gottes, aus seiner Dynamis. Und ich möchte nochmal zurückkehren zu diesem Gebet des Paulus in Epheser Kapitel 3. Wir haben schon den Vers 19 gelesen, du musst Vers 20 noch dazu lesen jetzt, aber das ist noch deutlicher in dem Zusammenhang. Also er will, dass wir die überragende Kenntnis Christi haben und seine überragende Liebe. Und im Vers 20 sagt er, denn dem aber, Entschuldigung, ich bin im falschen Kapitel, Kapitel 1 ist das, Vers 19 und 20 muss ich jetzt lesen, das war verkehrt, Kommando zurück, Epheser 1, 19 und 20. Es geht um die überragende Größe seiner Vermögenskraft hinein in uns, die Glaubenden, gemäß der Innenwirkung der Haltekraft seiner Stärke, welche er innen wirkt in dem Christus, ihn aus Verstorbenen erweckend und ihn in seine Rechte setzend in den aufhimmlischen Bereichen. Also das erste Gebetsanliegen des Paulus ist hier, dass wir diese Dynamis Gottes endlich verstehen, empfinden, wissen, dass sie in unser Leben wirkt, dass das Haltekraft hat, dass wir darin gehalten werden und dass das alles in dem Christus gewirkt wird. Damit haben wir überhaupt nichts zu tun persönlich. Mein Wirken, mein Handeln ist völlig außen vor. Paulus betet hier und sagt, begreift es endlich. Das ist die Dynamis Gottes. Er hat das gemacht in deinem Leben. Das dürfst du glauben. Das ist bereits passiert. Und deswegen leben wir aus der Vermögenskraft Gottes. Ganz klare Aussage auch im Kolosserbrief. Sagen ja manche, da hat einer den Epheserbrief abgeschrieben, weil er dasselbe steht. Ja, okay, wenn du das meinst, ich glaube, was da steht. Also wir leben aus der Vermögenskraft Gottes. So, und Paulus will jetzt, und das ist der wichtige Punkt hier, Paulus will jetzt diese Vermögenskraft seiner Auferstehung persönlich erfahren und die Gemeinschaft seiner Leiden. Das sagt er hier, Philipper 3, Vers 10. Ob ich das will? Ich glaube nicht, also ich sehne mich nicht danach, so wie Jesus zu sterben und aufzuerstehen. Verstehst du? Paulus hat auch gewusst, wie das geht. Irgendwo habe ich stehen. Ja, in Epheser 5, Vers 14 hat er mal gesagt, stehe auf aus den Erstorbenen und der Christus wird dir auferscheinen. Das hat er zu Lebenden gesagt, zu gläubigen Leuten. Stehe auf aus Erstorbenen, die waren geistlich tot, und der Christus wird dir auferscheinen. Er hat also gewusst, in diesem Leben, heute, jetzt und hier, Epheser 5, 14, kann ich also zum Leben kommen. Ich bin ein Lebender. Und dann hat er sicher auch die Worte gekannt, die der Herr gesprochen hat, von Matta in Johannes 11, und hat gesagt, wenn du jetzt schon lebst und an mich glaubst, in Vers 26, dann wirst du gar nicht sterben, also weggehen in den Tod. Wenn du jetzt schon lebst und an mich glaubst, wirst du nicht sterben. Epheser 5,14, wenn du aus den Erstorbenen auferstanden bist, wird der Christus dir auferscheinen. Also hast du eine neue Lebensstufe oder ein neues Leben erlangt. Und in diesem Leben, weil Jesus sagt, wer jetzt schon lebt, Paulus hat ja schon gelebt, denkt an das Thema ironisches Leben in Holzhausen, das hast du jetzt schon, wenn du so einer bist. Also dieses verborgene Gottesleben hat er gehabt, ihm ist der Christus auferschienen. Und jetzt hat er gewusst, dann werde ich überhaupt nicht in den Tod sterben. Und jetzt plötzlich im Philipperbrief sagt er, ich möchte diese Form, mit der der Herr gestorben ist und auferstanden, auch erleben. Ich möchte jetzt, genauso wie mein Herr, diesen Weg gehen. Ich möchte die Vermögenskraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden kennenlernen. Und jetzt sagt er weiter, ich weiß zwar nicht, ob ich das schon genommen habe, ob ich das ergreifen kann, ob mir das genehmigt wird, könnte man mit anderen Worten sagen, das kommt ja gleich noch. Nur schon vorweg, damit wir den Gedanken verstehen. Er will diesen Märtyrerweg gehen, der Außenauferstehung. Das Wort steht ja nur einmal in diesem Zusammenhang so in unserer Bibel. Die anderen 7 oder 8 Mal hat es ja andere Zusammenhänge. Also diesen Weg will er gehen. Und deswegen glaube ich jetzt, nachdem ich mich ausgiebig damit beschäftigt habe, dass dieser Sonderweg des Paulus auch als Sonderweg zu sehen ist und dass die Außenauferstehung aus Erstorbenen in dieser Qualität, nämlich des Kennenlernens der Vermögenskraft und der Gemeinschaft der Leiden, für Paulus ein Sonderweg war und für uns eigentlich nicht erstrebenswert ist, es sei denn, du bist so jemand wie Paulus, sondern wir glauben, dass wir jetzt schon leben. Wir glauben, dass wir, wenn wir dieses Leben haben und sterben, nicht in den Tod gehen, um aufzustehen, sondern wir gehen gleich nach oben. So glauben wir, die meisten zumindest von uns, nehme ich mal an. Und das ist genau das, was Paulus auch gelehrt hat. Das hat er den Korinthern gesagt, das hat er lange vorher, bevor er den Philipperbrief geschrieben hat, eindeutig gelehrt. Das war seine Überzeugung, da wollte er hin. Das Sterben ist Gewinn für ihn gewesen. Ja, auch am Anfang des Philipperbriefes, noch im Kapitel 1, sagt er das. Also ist Außenauferstehung, um es auf den Nenner zu bringen, eigentlich nichts Erstrebenswertes. Man hört das ja manchmal unter den Brüdern, sie wollen Außenauferstehen. Ich nehme an, dass das hier vielleicht unter falschen Voraussetzungen oder Vorstellungen gesagt wird. Wenn ich es ganz konkret an Paulus festmache, ist es hier ein Weg, den er offensichtlich gehen wollte, aber nicht wusste, ob der Herr ihm das genehmigt, weil er sagt, ich weiß noch nicht, ob ich es ergriffen habe. Wenn du weiterliest, im Vers 11 sagt er, ob ich irgendwie hinein in Außenauferstehung gelange, ja die aus Erstorbenen, irgendwie will er da hinkommen. Ja, Paulus, du hast ja gewusst, was beim Sterben passiert. Du hast ja gewusst, dass es zum Herrn geht. Du hast gewusst, dass es ins Licht geht. Du hast gewusst, dass schon die Mutter gesagt kriegt, wenn du jetzt schon lebst, wirst du nicht sterben und so weiter. Und jetzt will er plötzlich in die Außenauferstehung aus Erstorbenen und die Leiden des Christus kennenlernen, also ein Sonderweg. Und da denke ich, ist Außenauferstehung eben ein Sonderweg für so einen wie Paulus, der den Märtyrertod quasi nachvollziehen, den Märtyrertod seines Herrn nachvollziehen wollte. Und spricht dann auch davon im Philipperbrief im Vers 10 noch gleichgestaltet werden seinem Tod. Ja, Paulus, du weißt vielleicht, was du dir da wünschst, aber du weißt noch nicht nach deinen Worten, ob du das auch bekommst. Weil im Vers 12 sagt er ja, nicht, dass ich es schon genommen habe oder schon vollendet worden bin, ich trachte aber danach, ob ich es auch ergreifen möge, aufgrund dessen, dass auch ich von Christus Jesus ergriffen wurde. Da gibt es ja Brüder, die sagen, Vorsicht, Vorsicht, liebe Brüder, wir wissen noch nicht, ob wir es schon ergriffen haben, sagt Paulus. Und meinen damit meine Verwandlung hin zu ihm, mein neues Leben in Christus, meinen Vorgang beim Sterben hinein ins Licht. Und das, denke ich, ist ein Fehldenken. Dieses Ich habe es noch nicht ergriffen oder genommen bezieht sich einzig und allein auf die Auferstehung aus Verstorbenen, nämlich jenen Sonderweg des Paulus, den er hier schildert, und nicht auf die allgemeine Erwartung der Glaubenden, die schon in Christus sind und dieses neue Leben haben, die eben keine Auferstehung erleben müssen. Und das, denke ich, sollte man auch mal deutlich sagen, auch wenn es vielleicht hier und da auf Widerspruch stoßen könnte. Denkt drüber nach, schaut selber nach, glaubt mir kein Wort, und dann wirst du vielleicht zu deiner Erkenntnis kommen. Ja, also er ist von Christus ergriffen. Das muss ich noch lesen. Apostelgeschichte 9, Vers 3 bis 6. Da heißt es, als er aber hinzog, geschah es, dass er sich Damaskus näherte, und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht aus dem Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Shaul, müssen wir jetzt sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Er aber sprach, wer bist du, Herr? Er aber sagte, ich bin Jesus, den du verfolgst. Doch steh auf und geh in die Stadt, und es wird dir gesagt werden, was du tun sollst. Ja, und dann kam hier einer und hat ihm das gesagt. Also wer hat Paulus ergriffen? Der war unterwegs, um Christen umzubringen. Der war unterwegs als Mörder. Und dann erscheint ihm der Christus und sagt, Shaul, jetzt arbeitest du für mich. Und was macht er? Shaul, was soll ich tun? Er hat überhaupt nicht diskutiert, ne? Sofort bereit gewesen. Übrigens, ich habe einen Shaul getroffen auf dem Karmelgebirge. Das war interessant. Wir haben den Platz gesucht, wo der Elia die Baalspriester umgebracht hat. Und weil das so lang, der Karmel ist so lang, dann haben wir einen gefragt, der an der Straße lief. Und das war ein messianischer Christ, stell dir vor, ne? Der Einzige auf der Straße, ein gleicher messianischer Christ, der hat sich gefreut. Hallo Brüder, und dann haben wir uns unterhalten. Das war der Shaul. Ich habe seine Telefonnummer, wenn du sie willst. Gut, also interessant, ne? Man trifft immer wieder Leute, mitten im arabischen Viertel, mitten unter andersdenkenden Leuten im Dreck, plötzlich siehst du ein Gotteskind. Es ist ein tolles Erlebnis. Gut, aber das wollte ich euch eigentlich gar nicht erzählen, denn wir sind ja hier bei Paulus, Philipper Kapitel 3. Und jetzt sind wir beim Vers 13. Also Auferstehung ist klar, und jetzt sagt Paulus hier, Brüder, ich selber, ich rechne nicht, es ergriffen zu haben. Ja, was denn? Was hat er denn nicht ergriffen? Sein Leben in Christus, sein neues Leben, das er schon hat? Niemals. Sondern den Sonderweg, den hat er nicht ergriffen. Den Sonderweg. Und deswegen sagt er gleich im Anschluss, eines aber bleibt. Und das ist mir ein ganz wichtiges Wort in der Stelle hier. Ich weiß nicht, was in deiner Bibel steht. Er sagt, die Auferstehung, ob ich die schon habe, das weiß ich nicht. Eines aber bleibt. Die hinter mir liegenden Lebensumstände vergessen, strecke ich mich aber in die aus, die vorne sind. Also, egal welchen Weg ich jetzt gehe, ob mir das genehmigt wird oder nicht, ich schaue immer nach vorne. Das, was hinten ist, ist vorbei. Also, dazu gehört auch der alte Mensch, von dem Paulus in 2. Korinther 5, 16 spricht. Denn wir kennen niemanden mehr gemäß dem Fleisch, sagt er dort. Also nach vorne schauen, nach oben schauen. Der alte Mensch ist unwirksam gemacht, den gibt's nicht mehr. Da läuft zwar noch rum, hat aber keine Wirkung mehr. Römer 6, Vers 6. Der alte Mensch ist unwirksam gemacht. Wenn etwas unwirksam gemacht ist, kann das noch da sein, hat aber keine Wirkung mehr. Denkt daran. Wir leben jetzt in der Treue des Sohnes Gottes. Galater 2, Vers 20. Was ich jetzt lebe, lebe ich in der Treue des Sohnes Gottes. Was ich jetzt im Fleisch lebe, sagt er sogar, lebe ich in der Treue des Sohnes Gottes. Und deswegen schauen wir unsere Brüder so an, wie Leute, in denen Christus wohnt. Und dann kann ich sie lieben, kann ich mit ihnen umgehen, kann ich auch ihre Schwächen übersehen, auch wenn es manchmal schwerfällt, und kann auch mit dem Bruder 3 Wochen lang durch Israel ziehen und jede Nacht im Doppelzimmer schlafen und gibt keine Probleme. Ne? Das ist alles möglich. Das kannst du aber nur machen, wenn du den Christus im Bruder erkennst und über die Schwächen des Einzelnen hinweg gucken kannst. Das muss man lernen, das ist nicht immer einfach. Aber Übung macht den Meister, sagt schon die Welt. Und jetzt freue ich mich ganz besonders, dass 8. Petrus ganz genauso denkt wie Paulus. Ich habe ja sein Denkmal gesehen, da in Kapernaum. Ist eigentlich nichts sagen, ne? Wird auch Götzendienst drum gemacht, aber hatte eine schöne Wohnung, der Petrus. Ich zeige es euch gelegentlich mal. Der Petrus hatte eine schöne Wohnung, denn es heißt im Johannes, als Jesus lehrte in Johannes 6, da hat er doch gesagt, ich bin das Brot des Lebens, also mehrmals wiederholt, und dann heißt, und das lehrte er in der Synagoge von Kapernaum. Und als er da fertig war, ging er mit dem Jakobus und dem Petrus in das Haus des Petrus. Ich bin den Weg gegangen, das dauert 5 Minuten, wenn du ganz langsam läufst. Das nehme ich gleich um die Ecke. Und da siehst du, also das ist alles dicht beieinander. Und wenn ich das dann in der Bibel wieder lese, finde ich das so toll, dass der Petrus so denkt wie Jesus und wie auch Paulus denkt. Das habe ich den Vers noch nicht gesagt. 1. Petrus 1, 18 und 19. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. 1. Petrus 1, 18 und 19. Nochmal erinnernd, Paulus sagt in unserer Stelle im Philipperbrief, Vers 13, vergessen, was da hinten ist, strecke ich mich nach dem aus, was vorne ist. Was sagt Petrus? 1. Petrus 1, 18, 19. Wahrnehmend, dass ihr, du und ich, nicht durch Verderbliches des Silber und des Goldes erlöst wurdet, von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Mantel, sondern durch das wertvolle Blut des Christus als eines makellosen und fleckenlosen Lammes. Was ist also mit unserer Vergangenheit? Wir sind erlöst von dem überlieferten Wandel unserer Väter. Alles, was wir geerbt haben, unsere ganze Vorgeschichte, ist erledigt. Du musst nicht mehr in deiner alten Geschichte rumkramen, sondern mach's wie Paulus. Das ist Abfall, vergessen, das ist vorbei. Jetzt sind wir in dem Neuen, in dem Geist, in Christus. Jetzt strecke ich mich nach dem aus, was vorne ist. Und was war das vorne? Seine Berufung. Seine Berufung hinein ins Licht. Und auch der Sonderweg, okay, wenn er sagt, wenn es mir genehmigt wird, gut, wenn nicht, dann geht es halt den normalen Weg, so verstehe ich Paulus. Aber er schaut, und deswegen der Satz, wird in der Satz mit dir, eines aber bleibt. Egal, ob ich jetzt diesen Sonderweg genehmigt kriege oder nicht, sagt Paulus, eines bleibt. Ich gucke nach vorne, das ist mein Ziel, egal wodurch das geht. Und so sollten auch wir nach vorne schauen. Ich komme zum letzten Vers, 14. Gemäß dem Ziel trachte ich nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das ist sein Ziel. Ich trachte nach dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ich strecke mich nach vorne aus. Ich suche das, was oben ist. Immer kannst du das bei Paulus hören. Und wenn wir nochmal in Hebräerbrief reinschauen, da gibt es ja die schöne Stelle, die ist mir in dem Zusammenhang auch wichtig und wertvoll, im Kapitel 12, Vers 1, nachdem er die Glaubenshelden beschrieben hat und auch unterstellt in Verbindung mit Kapitel 12, später Vers 23, dass da schon welche im Himmel sind. Er sagt nämlich, die vollendeten Gerechten sind da schon. Da gibt es eine Allzusammenkunft, Betriebsversammlung, da wird besprochen, was da gemacht wird am nächsten Tag oder wie auch immer. Und vorher hier im Kapitel 12, Vers 1, da sagt er, daher sollten auch wir, du und ich, da wir eine so gewaltige oder großes Ausmaß habende Wolke von Zeugen um uns haben, alle Hemmnis ablegen, auch die wohllockend umstehende Verfehlung und durch unten bleiben das vor uns liegende Ringen laufen. Unten bleiben gehorsam. Also, was haben wir um uns? Eine große Ausmaß habende Wolke von Zeugen. Das ist wie in der Rennbahn. Paulus redet da von der Rennbahn. Die laufen alle im Kreis und auf der Tribüne sitzen die Zeugen, die Zuschauer und die feuern die an. Tempo, Tempo. Und wenn wir jetzt unseren Glaubenslauf gehen, hier in diesem Bewusstsein auf das Ziel schauend, egal ob du jetzt durch die Ausauferstehung willst oder gleich ins Licht, kannst du ja aussuchen, vielleicht genehmigt dir der Herr den Weg, den du willst. Egal wo, wie, das Ziel ist klar. Das Ziel heißt nach oben hin zur Berufung in Christus Jesus. Das ist das Ziel, was er hier definiert. Und jetzt tun die, Hebräer 12, Vers 1, die große Wolke uns anfeuern. Die sitzen da rundherum und sagen, ja, lauf weiter. Glaub das weiter so. Du machst das richtig. Genauso ist es. Guck immer auf das Ziel. Und die feuern uns sozusagen an. Und das ist doch schön zu wissen, dass eine gewaltige, großes Ausmaß habende Menge von Zeugen das beobachtet. Die sind schon dort und sagen, jetzt lauf weiter, ne? Lass dich nicht aufhalten. Und ich denke, das ist der Zielblick, der uns hier am Philipper Kapitel 3 geschenkt wird. Ja, wenn wir das alles überdenken, man hätte den einen oder anderen Punkt jetzt noch ausführlicher behandeln müssen, es waren immerhin allerhand Verse, aber ich habe mir vorgenommen, das mal etwas kürzer zu machen. Und wenn wir jetzt das zusammenfassend betrachten, gilt es Folgendes festzustellen. Sämtliche Gewinne dieser Welt sind nichts im Vergleich zu dem Gewinn, den wir in Christus Jesus haben. Ob du jetzt an Geld denkst oder an Ansehen oder an Religionsgesetzlichkeiten, ist völlig egal. Alles, was es gibt, kannst du da als Abfall betrachten, wie es Paulus im Vers 8 sagt. Das ist alles Abfall. Wir haben daheim so einen Abfalleimer. Was ist mit dem passiert? Also, nichts mehr wert. Wenn du aus Abfall Essen kochen musst, dann bist du ganz schön tief gesunken. Ich glaube nicht, dass das uns schon passiert ist, außer im Zweiten Weltkrieg vielleicht. Geistlicherweise ist das alles Abfall. Und deswegen sagt er noch, meine Gerechtigkeit kannst du auch vergessen. Die gilt überhaupt nicht, sondern es geht um die Treue Christi und die Gerechtigkeit, die aus dieser Treue kommt. Das darf ich glauben. Völlig in Ordnung. Und dann sagt er noch, ja, ich hätte noch einen Sonderwunsch. Ich möchte auch noch, zu alledem, was ich schon habe, möchte ich auch noch die Vermögenskraft der Auferstehung mal richtig erleben. Ich möchte mal wieder Christus in den Scheol gehen, genauso sterben als Märtyrer in den Scheol gehen und dann herausgeholt werden mit dieser Dynamis Gottes. Das wollte er erleben. Ob es mir Gott genehmigt, weiß ich nicht, sagt er. Wir schauen mal. Wir können ihn ja fragen, wenn wir ihn treffen. Er wird es uns sicher erzählen. Eines aber bleibt, sagt er, egal welchen Weg wir gehen, eines bleibt, was hinter mir ist, das vergesse ich. Ich gucke nur auf das, was vor mir liegt. Und dieses Ziel dürfen auch wir immer und überall im Auge behalten. Und dazu segne uns der Herr und sein Wort und gebe uns die Kraft, das niemals zu vergessen. Amen. Amen.